Bei euch zu sein und ich möchte gerne mit einem Bild starten, um zu zeigen, dass es nicht nur Menschen gibt, die von Stuttgart nach Dorf Chemnitz fahren, sondern dass es auch junge Menschen gibt, die von Dorf Chemnitz, oh, das ist rausgeflogen, mein Bild, schade, dass es junge Menschen gibt, die von Dorf Chemnitz nach Stuttgart fahren. Und zwar, das war der Jugendkreis. Gestern Abend im Jugendkreis habe ich es gezeigt, das Bild. Da war eine ganze Gruppe von jungen Menschen da bei der Jugendmissionskonferenz am 11. Januar dieses Jahr. Für mich eine große Freude, weil wir haben in Stuttgart immer diese Jumiko, nur für einen Tag. Und da muss man hier schon früh losfahren, dass man dann morgens auf 8:30 in Stuttgart ist und dann den Tag mit uns verbringt. Und das ist eine große Freude, dass es also nicht nur in die eine Richtung geht, hierher, sondern auch, dass es Besucher in Stuttgart gibt und dass die Jugend regelmäßig mit dabei ist bei der Jugendmissionskonferenz. Mein Name wurde schon gesagt, Tobias Köhler, und ich bin eben für diese Jugendmissionskonferenz verantwortlich, aber ich darf auch noch vieles andere mit begleiten in unserer Arbeit bei Coworkers. Und unser Anliegen bei Coworkers ist, dass in der Welt Bewegung entsteht. Und wir glauben und sind überzeugt, dass Gott sich zuerst in Bewegung gesetzt hat und dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, zu uns Menschen, damit wir wieder in Beziehung, in Verbindung mit Gott leben können. Nachdem Gott sich in Bewegung gesetzt hat, gibt er uns den Auftrag. Setzt ihr euch in Bewegung. Und deshalb glauben wir, dass wenn wir uns in Bewegung setzen und wenn wir sagen, Gott, gebrauche du uns an dem Ort, an dem wir sind, dass dann etwas vor Ort sich verändert, weil Jesus wirkt. Und das ist unser Wunsch. Wir arbeiten mit Coworkers in ca. 90 bis 100 verschiedenen Ländern auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es ist hier auf diesem KI-Bild zu sehen, von dem einen, der zu Hause ist und der sagt, ich bete. Weil unsere Arbeit, und ich glaube alle christliche Arbeit, steht auf Grundlage des Gebets. Ja, wir brauchen auch Finanzen, wir brauchen auch die Menschen, die sagen, wir sind bereit zu geben, denn Mission lebt auch davon, dass finanzielle Unterstützung möglich ist. Und dann braucht es natürlich diejenigen, die bereit sind zu gehen. Und da freuen wir uns riesig darüber, dass wir dieses Jahr an Himmelfahrt unsere Missionskonferenz hatten und dass wir 74 Personen aussenden konnten an dieser Missionskonferenz. Junge Leute, die für einen Jahreseinsatz rausgehen, Praktikanten, die während ihrem Studium ein Pflichtpraktikum im Ausland machen, dann unsere Langzeitmitarbeiter, die 3 Jahre oder 6 Jahre mit ihrem Beruf im Auftrag Jesu unterwegs sind und dort als Christen Zeugnis leben an den Stellen, wo sie sind. Und dann haben wir auch noch was für die Älteren unter uns, für die Generation Plus, sagen wir, die Vorruheständler oder Ruheständler, die sagen, ein paar Wochen oder Monate möchte ich mich gerne noch mit meinen Gaben fürs Reich Gottes einbringen. Auch die standen mit auf der Bühne. Wir freuen uns riesig, dass Gott uns so einen riesen Segen geschenkt hat, dass so viele Menschen sich haben senden lassen, die schon auf dem Weg sind oder sich demnächst auf den Weg machen, um im Ausland sich dann einzubringen für die Mission. Ich habe uns 4 kurze Beispiele mitgebracht, was uns in unserer Arbeit gerade bewegt. Das ist zum einen der Benni. Der Benni arbeitet schon seit vielen Jahren im Nordirak und er macht eine ganz wunderbare Arbeit unter den Jesiden. Und manche erinnern sich vielleicht an diese Medienberichte, als dieser IS dort im Irak sein Unwesen getrieben hat. Am schlimmsten betroffen waren die Jesiden. Es war fürchterlich. Die wurden aus ihren Dörfern vertrieben. Man kann sich kaum ausmalen, was mit den Frauen dort geschehen ist. Und der Benni arbeitet unter den Jesiden und es ist sehr schwierig, diese Jesiden mit dem Evangelium zu erreichen, weil die ein sehr komplexes Glaubenssystem bei sich haben. Aber er hat das Wunder erlebt, dass letztes Jahr sich 2 Menschen für Jesus entschieden haben. Und das ist doch unser Wunsch, dass Jesiden Jesus kennenlernen und der Benni bringt sich dafür ein. Viele der Jesiden ziehen jetzt zurück in ihre Dörfer. Nach vielen Jahren im Flüchtlingslager gehen sie zurück in ihre Dörfer, um wieder sich eine Zukunft, eine Existenz aufzubauen. Und der Benni würde gerne mit dorthin ziehen. Er hat die Einladung, er darf es machen. Aber jetzt fehlt die Aufenthaltsgenehmigung. Die offizielle Bestätigung, dass er mit in die Dörfer gehen darf. Und das wäre uns ein dringendes Anliegen, weil er hat so viele Verbindungen, er hat so viele Gaben und Möglichkeiten, um diesen Menschen das Evangelium zu bringen. Also der Benni im Nordirak, der dort eine ganz, ganz tolle Arbeit macht, über die wir sehr uns freuen. Dann ist da die Familie Jakub. Die kamen irgendwann mal aus Syrien hierher und sind jetzt wieder zurück auf dem Weg nach Syrien. Sie leben in Jordanien, sie wollten letztes Jahr schon nach Syrien einreisen. Dann kam der Krieg, der Umsturz. Und es ist geplant, dass sie dieses Jahr im August nach Syrien gehen, um dort mit der Bibelgesellschaft zu arbeiten. Und die Bibelgesellschaft hat in diesem Syrien, was gerade sich wieder im Aufbruch befindet, das Anliegen, dass an den Schulen Religionsunterricht eingeführt wird. Und wie cool wäre denn das, wenn an diesen Schulen wieder von Jesus und von seinem Wort weitergegeben wird. Und wenn dort ein Netzwerk aufgebaut wird an Menschen, die an diesen Schulen eben diese Botschaft von Jesus reinbringen. Und die Familie Jakub möchte das gerne unterstützen. Das ist ein großes Gebetsanliegen, dass das klappen darf, weil eben die äußeren Umstände sehr schwierig sind. Dann habe ich schon einmal, als ich hier war, von Kuba berichtet. Ganz anderer Kontinent, ganz anderer Umstand. Aber dieses Land ist uns auch sehr am Herzen. Und wir denken immer, es kann nicht noch schlimmer werden und es wird immer noch schlimmer in diesem Land. Seit Anfang des Jahres ist eine Riesenkrise, Venezuela und so weiter, durch die politischen Entwicklungen, die dort stattgefunden haben, liefert kein Öl bzw. Benzin mehr nach Kuba. Es stehen so gut wie alle Fahrzeuge still. Dadurch ist es schwierig mit der Stromversorgung. Oft fällt der Strom länger als 24 Stunden aus. Man kann sich vorstellen, was passiert in den Kühlschränken. Das Wenige, was da ist, geht dann eben da auch noch kaputt. Wir haben Rentner unter uns und wenn man sich das vorstellt, von der Rente, die man bekommt, kann man 25 Eier kaufen. Das war's für den Rest des Monats. So ist zurzeit der Zustand in Kuba. Man fragt sich, wie die Menschen durchkommen. Ganz vieles geht über Handel unter der Hand oder eben durch Unterstützung von Familie, die zum Teil im Ausland lebt. Die Lage ist schwierig, die internationalen Hotelketten haben sich zurückgezogen, internationale Flüge sind kaum mehr möglich, weil man in Kuba die Flugzeuge nicht betanken kann. Und wir haben uns entschieden, weil das auch Teil unserer Aufgabe ist von Coworkers, dass wir finanzielle Unterstützung geben, dass wir 300 Pastorenfamilien unterstützen, damit sie die Möglichkeit haben, weiter im Land zu bleiben und Gemeindearbeit zu machen in ihren Gemeinden. Sind dann circa, wenn man die Familien rechnet, 1500 Personen, denen wir gerade wieder helfen können, dass es für ein paar Monate weitergeht, sind für ein paar Monate weiter existieren und im Land bleiben können. Und dann haben wir gerade gehört, Kinderferientage, auch da haben wir uns jetzt mit für eingebracht und setzen uns ein, dass 7 Jugendcamps, Kindercamps, Erwachsenen- und Familiencamps stattfinden können, jetzt über den Sommer. Und auch dafür brauchen sie Unterstützung, allein um Lebensmittel zu haben oder vielleicht auch, soweit es geht, Transport zu organisieren. Also Kuba ist und bleibt ein großes Gebetsanliegen. Und dann noch der letzte Punkt ist Venezuela. Wir haben es in den Medien gelesen. Am 24. Juni war dort ein schweres Erdbeben der Stärke 7,5. Wir sind dort eng verbunden mit einem Gemeindeverbund und in diesem Gemeindeverbund dort arbeitet Alexander und Daniel Seel. Die sind mit Coworkers dort vor Ort. Die hatten eigentlich gar nicht die Aufgabe, Erdbebenhilfe zu machen, haben aber darin viel Erfahrung, weil sie das selbst mal auf Haiti, als da das schwere Erdbeben war, sie auch schon dort waren und mitgeholfen haben und sind jetzt dort sehr aktiv, um den Menschen dort zu helfen und ihnen zu begegnen. Der Alexander, wir sehen es hier, wie er hilft in einer kleinen Gemeinde, dass dort eben wieder eine Wasserversorgung installiert werden kann oder die Alexandra, die mit unterwegs ist, um auch Kranke und Bedürftige zu versorgen. Und sie haben uns Folgendes geschrieben, gestern Abend waren wir in den betroffenen Gebieten und haben das ganze Ausmaß der Situation gesehen. Es ist sehr ernüchternd und oft fehlen einem angesichts der Zerstörung einfach die Worte. Gleichzeitig erleben wir etwas sehr Ermutigendes. Die Menschen sind trotz allem unglaublich offen für Gespräche und Gebet. Es ist bewegend zu sehen, wie Gott selbst in dieser schwierigen Situation Herzen berührt und Hoffnung schenkt. Und das ist das Anliegen, was wir mit Coworkers haben, dass da, wo wir Mitarbeiter vor Ort haben oder da, wo wir durch finanzielle Unterstützung dazu beitragen, dass Lebensumstände besser werden, aber am Ende geht es uns immer darum, dass Menschen Hoffnung kennenlernen und diese Hoffnung ist Jesus Christus. Ich habe es gestern zu jemandem gesagt, es geht doch darum, dass wir uns für Ewigkeitsrelevantes einsetzen. In unserer Welt geht es so drunter und drüber. Wir brauchen das Ewigkeitsrelevante. Das ist ein kurzer Blog zu Coworkers. 4 aktuelle Anliegen, wo wir gerade aktiv sind, neben vielem anderen. Wir können dazu gerne auch noch ins Gespräch kommen. Jetzt möchte ich gerne mit uns beten, bevor wir dann in die Predigt einsteigen. Danke, Herr Jesus, dass du deine Gemeinde baust. Hier im Dorf Chemnitz und in der ganzen Welt. Und danke, dass du uns in diesen Auftrag hineingestellt hast. Weil du dich in Bewegung gesetzt hast, setzt du uns jetzt in Bewegung. Und es beginnt hier bei den Kinderferientagen. Und das endet irgendwo in einem Stamm, der bisher noch nicht erreicht ist und dein Evangelium braucht. Und jetzt bitte ich dich, dass wenn wir in die Predigt gehen, dass du uns darin begegnest durch dein Wort. Amen. Wer hat alles einen Namen mit M? Ah, es sind einige hier. Wer möchte mir seinen Namen verraten? Wie heißt du?
Marie.
Marie. Wen haben wir noch? Marco sehe ich, das weiß ich. Was haben wir noch für M-Namen? Ruft mal raus, ihr Kinder. M-Namen. Magdalena.
Emma.
Emma. Super, da ist auch M drin. Was haben wir noch? Um die Person, um die es heute geht, die wurde sogar schon genannt. Richtig gut. Wir haben die Person, über die wir heute sprechen wollen, hier in 2 Personen vertreten. Und zwar reden wir heute über nicht Marie, Maria, Magdalena. Das ist unsere biblische Person, über die wir heute miteinander sprechen möchten. Und diese Maria Magdalena, die hat eine ganz bewegende Lebensgeschichte. Und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Dazu lese ich uns zunächst mal 3 Verse aus Lukas 8. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die 12, sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau des Chusats, eines Beamten des Herodes, sowie Susanna und viele andere. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Was lesen wir hier? Der Jesus, der ist von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf gezogen. Und wie war das damals? Natürlich war er zu Fuß unterwegs. Ihr Kinder, ihr habt bestimmt schon mal eine Wanderung gemacht. Oder wer von euch hat schon mal eine Wanderung gemacht? Dann hattet ihr vielleicht einen Rucksack auf, oder? Habt was zu trinken dabei gehabt? Vielleicht war ein Feschbar eingepackt, oder? Wenn man so eine Wanderung macht, dann braucht man das. Und so war der Jesus auch unterwegs. Der hatte natürlich kein Auto, der musste ja zu Fuß gehen. Und so kam er in diesem Dorf von der Maria Magdalena an und hat sie dort getroffen. Also das wäre so, wie wenn aus dem Nachbarort der Jesus hier rüber gewandert kommt und plötzlich ist er in Dorf Chemnitz. Plötzlich ist er da, läuft durch Dorf Chemnitz und da sind Menschen auf der Straße, ihr seid auf der Straße und er kommt mit euch ins Gespräch. So kam er mit der Maria Magdalena ins Gespräch. Und was war mit dieser Maria Magdalena? Wir lesen es hier im Text, sie war von einem Dämonen besessen. Also man könnte auch sagen, da war ein böser Geist, eine unsichtbare Macht, die an ihrem Körper gerüttelt hat. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann finden wir ganz verschiedene Beispiele davon, was mit Menschen passiert, die von so einer Macht besessen sind. Da wird zum Beispiel von einem Jungen gesprochen, der von so einem Geist auf den Boden geworfen wird. Der hat Schaum vor dem Mund, der hat mit den Zähnen geknirscht. Es ging sogar so weit, dass der böse Geist ihn manchmal ins Feuer geworfen hat, dann hat er sich fürchterlich verbrannt, oder ins Wasser. Und es war auch gefährlich. Also wenn man von so einem Dämon beherrscht wird, wie die Maria Magdalena, dann ist es richtig übel. Die Maria Magdalena, man kann sich das vorstellen, da ging es richtig schlecht. Die war unglücklich, da ging es vom Körper nicht gut. Ihr Kopf, ihre Seele, der Maria Magdalena, da ging es richtig übel. Und ganz bestimmt wurde sie auch von ihren Mitmenschen schräg angeschaut. Aber über die hat man gelacht, oder? Die wurde vielleicht sogar gemobbt. Der ging es nicht gut. Und ganz wichtig, wir reden hier nicht von Fantasy oder von irgendeinem Meme auf Instagram, ihr jungen Leute, sondern wir reden hier von einer bitteren und harten Realität. Und diese Realität, die gibt es heute auch noch, nicht so sehr bei uns in Deutschland, oder da sehen wir es vielleicht nicht so sichtbar, aber wenn ich in Afrika unterwegs bin, in unserer Arbeit und dort auf den Dörfern unterwegs, dann begegnet mir das regelmäßig, dass Menschen Angst haben vor so einer unsichtbaren Macht, vor der Zauberei, vor dem, was das Einfluss haben könnte auf sie. Dass es unsichtbare, dunkle Mächte gibt. Und also der Jesus, der hat diese Maria Magdalena genau in diesem Zustand gefunden. Und was hat er gemacht? Er hat sie gesund gemacht. Richtig cool. Er hat sie frei gemacht. Sie war plötzlich eine ganz normale Frau. Gesund, fröhlich. Diese kaputte Frau, die eigentlich nicht lebensfähig war, deren Leben so viel schiefgelaufen ist, diese Frau kann Jesus gesund machen. Und man fragt sich vielleicht, ja, kann der Jesus das überhaupt? Und ja, klar sagen wir, weil er ist ja der Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes, der kann gesund machen. Das Erste, was wir uns merken können, ist, Jesus macht frei. Jesus hat die Maria Magdalena frei gemacht und so kann er auch uns frei machen. Und jetzt kommt bei uns vielleicht die Frage, ja, wovon soll er mich denn frei machen? Ich habe doch nicht einen bösen Geist, der mich erfasst hat. Ich glaube, bei uns in Deutschland zeigt sich das viel versteckter, nicht so offensichtlicher. Bei uns gibt es auch Dinge, die uns gefangen halten und von Gott abhalten. Da gibt es eine Ideologie, die uns prägt. Und die lautet ganz oft, es gibt keinen Gott. Es braucht keinen Gott. Ich bin mein eigener Gott. Hauptsache, es geht mir gut. Oder da ist eine Gesellschaft, die uns vorgibt und sagt, sei du dir selbst genug. Es reicht. Hauptsache, du kommst groß raus. Hauptsache, du bist erfolgreich. Oder das Dritte, Hauptsache, wir sind so beschäftigt, dass wir gar nicht dazu kommen, darüber nachzudenken, was es eigentlich in unserem Leben ist und worauf es in unserem Leben überhaupt ankommt. Ich persönlich glaube, dass wir heute genauso einen Besuch von Jesus nötig haben, wie die Maria Magdalena damals in ihrem Dorf. Denn es gibt auch in unserem Leben Dinge, die uns aufhalten, die uns lähmen, die uns bestimmen. Vielleicht ist es bei euch Kindern eher so, dass euch manchmal das beschäftigt in der Schule. Jetzt kommen ja die Ferien, super. Aber vielleicht sind es auch Sachen, dass es in eurer Familie manchmal Traurigkeiten gibt und euch das beschäftigt. Oder dass jemand krank ist. Vielleicht ist es auch die Angst vor der Zukunft, wenn wir die Weltenlage so betrachten. Haben wir Geldsorgen oder es geht unserem Körper, unserer Seele nicht gut. Der Jesus macht frei. Das hat die Maria Magdalena erlebt. Dort in der Begegnung im Dorf. Und so möchte er auch uns frei machen. So möchte er dich frei machen. In deinen Lebensumständen, in deinen Herausforderungen. Und die beste Nachricht ist, Jesus ist heute hier. Wir haben es vorher schon gehört. Hier in unserem Gottesdienst im Dorf Chemnitz. Wir können zu ihm sagen, komm du in mein Leben. Heile du. Hilf mir in dem, was mich gerade beschäftigt. Ich bin ja viel auf Reisen in meiner Arbeit bei Coworkers und jetzt eine Frage an euch Kinder, ein bisschen schwierige Frage, aber vielleicht kann es jemand beantworten. Wer von euch weiß, wo Nepal ist? Nachbarland von Nepal, fällt es jemand ein? Nicht so einfach, ich weiß. Es sind zwei Riesenländer. Das Land ist zwischen zwei Riesenländer drin. Also sind die zwei Länder, die eigentlich... Jedes Land hat die größte Bevölkerungsmenge, größte Anzahl an Bevölkerung jeweils. Wer könnte das sein? China? Ah, hier. Indien und? Richtig, genau. Da dazwischen liegt Nepal. Ganz kleines Land, aber es ist eingezwängt eigentlich zwischen diesen zwei Ländern. Indien und China. Super, vielen Dank euch zwei. Und da möchte ich euch gerne ganz kurz mit hinnehmen. In Nepal, es ist geprägt von religiösem Buddhismus und Hinduismus. Und bis vor 70 Jahren gab es überhaupt gar keine Christen in Nepal. Erst dann hat sich das Land so ein bisschen geöffnet. Heute spricht man davon, dass es über 1 Million Christen gibt. Wir in Deutschland sind ganz anders geprägt. Wir haben eine jahrhundertlange Tradition von Christentum. In Nepal gibt es erst seit 70 Jahren Christen. Wenn man dort unterwegs ist, dann spricht man dort ganz oft mit Christen der ersten Generation. Also das heißt, diejenigen, die sich zum ersten Mal in einer Familie Jesus zugewandt haben. Und die erzählen dann, wie sie den Frieden und die Kraft von Jesus erlebt haben, wie er sie befreit hat vor der Furcht der Geister, der Mächte, der unsichtbaren Welt. Und ich habe dort den Sharad getroffen in Nepal und habe mit ihm gesprochen. Der ist auch in einem Dorf aufgewachsen, aber ich sage es euch, da kann man nicht mit dem Auto hinfahren. Da muss man von der Straße 5 Stunden muss man da zu Fuß gehen. Da ist er aufgewachsen. Und in dem Dorf war die Religion Buddhismus und Hinduismus. Und es war so in dem Leben vom Sharad, der war als Kind schwer krank und dann sind die zu einem Zauberer gegangen und dieser Zauberer hat geholfen, dass er geheilt wird. Der hat eine unsichtbare Macht gewirkt. Und dann haben die Eltern gesagt, lieber Sharad, du musst auch mal Zauberer werden. Du musst auch mal so ein Heiler werden. Und haben ihn dazu verpflichtet, die religiösen Rituale beizubehalten und jeden Tag auszuführen. Und der Sharad, der hatte Riesenangst. Er hatte Riesenangst, weil er erlebt hat, sein Bruder, der so ein Zauberer, so ein Heiler werden sollte, der ist daran gestorben. Der ist deshalb gestorben. Und der Sharad hatte die Angst, dass ihm dasselbe passieren würde, dass er sein Leben verlieren würde. Und dann hat er schon als Kind erkannt und gemerkt, ich muss eine größere Macht suchen, die größer ist als diese Macht bei uns im Dorf. Und eines Tages war er unterwegs und dann hat jemand aus einem Bus ihm ein Traktat zugeworfen. Also ein kleines Heft, in dem die Botschaft von Jesus drin ist. Und er hat dieses Traktat gehabt und in diesem Traktat stand drin, Jesus ist der Herr der Herren. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Und in der letzten Seite dieses Traktates, da stand ein Übergabegebet. Also ein Gebet, in dem der Sharad zum Ausdruck gebracht hat, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und das hat er gemacht. Er hat dieses Gebet gesprochen. Er wusste gar nicht, was er tut, weil er hat ihm ja niemand gesagt. Aber er hat dieses Gebet gesprochen und plötzlich kehrte Frieden ein in sein Leben. Er hatte keine Angst mehr vor diesen bösen Mächten. Er hat auch aufgehört mit den Ritualen in seinem Dorf. Und es hat Jahre gedauert. Jahre, in denen er nur dieses Traktat hatte und immer wieder dieses Gebet gelesen hat. Mehr hatte er nicht, bis er einen Pastor kennengelernt hat, der ihm von Jesus erzählt hat und von der Bibel. Und der ihn auf eine Bibelschule geschickt hat. Und heute ist der Sharad jemand in Nepal, der ein ganz großes Anliegen hat, dass Menschen von Jesus hören. Sein Papa hatte ihn damals aus dem Haus geschmissen, gesagt, ich will dich nicht mehr sehen, weil er immer den Leuten von Jesus erzählt hat. Erst später kam er zurück, da war es möglich, und dann hat er mir erzählt, 60 Menschen in meinem Dorf haben sich für Jesus entschieden. Jesus macht frei. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die Maria Magdalena erlebt hat, die der Sharad erlebt hat und die auch wir erleben dürfen. Das Zweite, von dem ich reden möchte, Jesus ruft dich mit deinem Namen. Jesus ruft dich mit deinem Namen. Nochmal eine Frage an euch Kinder. Wer von euch war schon mal richtig traurig? Ich war schon mal richtig traurig. Habt ihr vielleicht sogar schon mal geweint? Ich habe auch schon geweint. Die Maria Magdalena, von der ich euch erzähle, die war auch richtig traurig. Und die hat auch richtig geweint. Denn Jesus, ihr bester Freund, mit dem sie unterwegs war, mit dem sie, seitdem er sie geheilt hat, durch das Leben gegangen ist, der ist gestorben. Noch viel schlimmer, der ist umgebracht worden. Soldaten, die haben ihn an ein Kreuz genagelt. Er ist dort gestorben. Und sie hatte so viel Hoffnung in diesen Jesus. Er hat ihr so viel Hoffnung gegeben, so viel Leben gegeben. So viele Menschen haben diesem Jesus vertraut und plötzlich war er tot. Fürchterlich, das ist traurig, gell? Das ist schlimm. Und dieser Jesus, der wurde beerdigt, der wurde in eine Höhle gebracht. Man hat einen Stein davor gerollt, Soldaten davor gesetzt und dieses Grab wurde bewacht. Und diese Maria Magdalena, die das alles mit hat anschauen müssen, die machte sich auf den Weg nach der Beerdigung von dem Jesus. Sie wollte das Grab besuchen. Sie wollte zu diesem toten Jesus gehen. Und dann kam sie an dieses Grab und was war? Oh Schreck, der Stein war weg, die Soldaten waren weg, Jesus war weg. In der Bibel lesen wir dazu, nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Also Jesus hatte den Jüngern schon gesagt, auch der Maria Magdalena, ich werde nicht tot bleiben, ich werde auferstehen, aber die Maria Magdalena, die hatte das völlig vergessen. Und jetzt lese ich uns nochmal einen Abschnitt aus der Bibel, und zwar aus Johannes 20. Also die Maria kommt dort an dieses Grab und dann steht da, Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Was für eine Begegnung. Wenn man weint, dann ist man traurig. Und plötzlich hatte die Maria Magdalena ganz viel Grund zum Lachen. Aus Hoffnungslosigkeit wird Zuversicht, aus Angst wird Freude. Und was hat der Jesus gemacht mit der Maria Magdalena? Er hat sie beim Namen gerufen. Er hat gesagt, Maria, Maria. Und dann hat sie erkannt, dann hat sie sich umgewandt. Sie hat ihn an der Stimme erkannt, sie hat ihn gesehen und sie hat verstanden, dieser Jesus, der lebt. Es wird alles gut, es gibt wieder Hoffnung. Es ist so, uns Erwachsenen fällt es manchmal schwer, mit diesem Thema umzugehen. Kann jemand vom Tod wieder lebendig werden? Das ist doch eigentlich völlig unrealistisch, wenn man sich das überlegt. Wie soll wieder jemand zum Leben kommen? Oder geht es vielleicht doch? Was, wenn Gott selbst eingreift? Wenn Gott sagt, ich wecke Jesus wieder auf. Er ist gestorben, stellvertretend für alle anderen Menschen. Sein Tod hebt die Trennung von mir. Und ich nehme sein Opfer an, indem ich ihn ins Leben zurückbringe. Das hat Gott damals gemacht. Das war seine Absicht. Aber manchmal fällt uns das schwer zu glauben. Ich habe uns was mitgebracht und ich brauche ein Kind als Freiwilligen oder vielleicht zwei oder drei, die Lust haben, hier auf die Bühne zu kommen. Wer hat Lust, hier auf die Bühne zu kommen? Komm, komm, Theo auch. Wollt ihr auch? Ihr zwei habt euch so angeguckt. Wem von euch darf ich diesen Ball in die Hand geben? Hier, kannst du den mal hochhalten. Wie sieht der Ball aus? Magst du sagen, wie er aussieht? Es ist ja sogar deiner.
Rot-weiß.
Rot-weiß? Also rot und hat weiße Punkte, ja. Oder? Bestätigst du das? Hat der Ball, ist der rot und weiße Punkte?
Ja.
Und du, was sagst du?
Ja.
Rot und weiße Punkte. Halt ihn mal hoch. Komm, wir fragen mal das Publikum, die Besucher. Ist der Ball rot und hat weiße Punkte?
Ja.
Seid ihr alle überzeugt?
Ja.
Ganz sicher? Und wenn jemand jetzt hier zur Tür reinkommt und fragt, war hier ein Ball rot mit weißen Punkten, was werdet ihr sagen?
Ja.
Ihr seid überzeugt?
Ja.
Okay. Wir haben Augenzeugen. Wir haben ganz viele Augenzeugen hier, die sagen, da war ein Ball rot mit weißen Punkten. Oder? Die können das alles bestätigen. Super, ihr habt es auch bestätigt. Okay, gut. Vielen Dank für die kleine Veranschaulichung. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Also, ihr habt es bestätigt. Wir haben da vorne einen Ball rot mit weißen Punkten. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hatten wir hier einen Ball rot mit weißen Punkten, wurde der hier hochgehalten, werden wir alle sagen, ja, das war so. Und genau so war das mit der Auferstehung von Jesus. Es gab Augenzeugen, die diesen auferstandenen Jesus hinterher wieder gesehen haben. Die ersten Christen, die haben nicht gesagt, wir glauben, dass Jesus auferstanden ist. Nein, die haben gesagt, wir haben ihn gesehen. Wir haben mit ihm gesprochen. Wir haben sogar mit ihm gegessen. Sie haben sich als Augenzeugen, wie ihr, wie wir alle gerade Augenzeugen waren, sie haben sich genau als solche Augenzeugen verstanden. Und jetzt lese ich uns nochmal einen kurzen Abschnitt aus der Bibel. Christus ist, so schreibt es Paulus in 1. Korinther 15, Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt und das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt, dann dem ganzen Kreis der Zwölf, das waren die Jünger. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Apostel. Als letztem von allen hat er sich auch mir, dem Paulus, gezeigt. Also über 500 Augenzeugen haben diesen Jesus gesehen. So wie wir vorher den Ball gesehen haben. Und die Jünger, die haben die Evangelien geschrieben und haben in die Evangelien reingeschrieben, Jesus ist auferstanden. Und man sollte doch meinen, wenn diese Botschaft nicht stimmt, dann hätten die 500 Personen, die hier als Augenzeugen beschrieben werden, sich doch gemeldet und gesagt, hey, was schreibt ihr hier eigentlich? Das stimmt doch gar nicht. Aber es hat sich keiner zur Wehr gesetzt. Die Evangelien wurden geschrieben, weil es Beweise gab, weil es über 500 Menschen gab, die das bezeugen konnten, dass Jesus auferstanden ist. Es gab keinen Widerspruch. Also, wir dürfen für uns mitnehmen. Jesus lebt, er ist lebendig. Er ist der Maria Magdalena begegnet und er ruft sie bei ihrem Namen, dort im Garten. Ich möchte euch nochmal ganz kurz von unserer Arbeit bei Coworkers erzählen. Wir haben ja in viele Länder Kontakte zu Menschen, auch in den Iran zum Beispiel. Und im Iran, dort passiert auch Übernatürliches. Viele Menschen, die haben keinen Zugang dort zur Bibel. Die haben keinen Zugang, um irgendwie andere Christen zu treffen. Und dann passiert dort Folgendes, dass Menschen nachts von Jesus träumen. Und die sich daraufhin auf den Weg machen und versuchen, mehr über diesen Jesus in Erfahrung zu bringen. Und es geschieht dann, dass sie nach Christen suchen, dass sie die Bibel erhalten und sich mit der Bibel beschäftigen. Aber es gibt dort viele Menschen, die träumen von Jesus und machen sich daraufhin auf den Weg. Und diese Menschen, die diesen Jesus dann kennenlernen, weil sie diesen Anschluss erhalten haben, die bezahlen dafür einen hohen Preis. Es gibt Leute, die werden verstoßen von ihren Familien, die verlieren ihre Arbeit. Es gibt viele, die landen deshalb im Gefängnis. Und jetzt sollte man doch meinen, wenn das nicht eine Realität wäre, wenn das nicht was Lebendiges wäre mit diesem Jesus, warum sollte ich dann all das auf mich nehmen und ins Gefängnis gehen oder von meiner Familie verstoßen werden oder gar sterben müssen? Und ich finde, auch das ist ein Hinweis darauf, dass es da Menschen gibt, die Jesus so real, so lebendig erlebt haben, dass sie bereit sind, alles in Kauf zu nehmen. Und es gibt eine Studie, von der ich gerade gehört habe in einem Vortrag. Das heißt, gerade in dieser Region, dort kommen Menschen zum Glauben an Jesus, weil sie von Jesus träumen, weil sie mit seinem Wort in Kontakt kommen und weil sie christliche Gemeinschaft haben. Und das ist der Dreiklang, den es dort gibt. In Deutschland, da haben wir ganz andere Möglichkeiten, um mit Jesus in Kontakt zu kommen, wie zum Beispiel bei einer Kinderferienwoche. Oder wie zum Beispiel mit jemand an meinem Arbeitsplatz. Oder wie zum Beispiel mit jemand an der Uni. Oder wie zum Beispiel mit jemand an der Schule. Und da gibt es Menschen wie uns hier in diesem Raum, die die Möglichkeit haben, diese lebendige Botschaft von Jesus weiterzusagen. Die Botschaft an uns heute lautet: Jesus ruft die Maria Magdalena bei ihrem Namen. Jesus hat den Sharad in Nepal gerufen. Jesus ruft Menschen im Iran. Und Jesus ruft dich bei deinem Namen. Er ruft dich bei deinem Namen. Er ruft uns hier bei unserem Namen. Und er sagt uns: Ich hab dich lieb. Ich will dein Freund sein. Ich will dir all deine Sünden vergeben. Ich will, dass du ein fröhliches, ein freies Leben führen kannst. Ich rufe dich heute bei deinem Namen. Komm, folge mir nach. Amen.